So, wir wollen heute weitermachen mit dem Thema, das ich letzten Sonntag schon behandelt hatte. Es ging um Identität. Wir möchten heute darüber sprechen, was wir letzten Sonntag gelernt haben und dann tiefer reingehen. Letzten Sonntag haben wir hoffentlich gelernt, was es heißt, eine richtige Identität zu haben, zu wissen, wer ich in Gott bin, zu wissen, dass ich eine neue Kreatur durch ihn bin, wodurch ich nicht mehr mich über meine alte Identität definiere. Was waren denn oft die Definitionen unserer alten Identitäten? Ich bin arm, ich bin schwach, ich bin Alkoholiker, ich bin süchtig, ich bin geschieden, ich bin arbeitslos, ich bin chronisch krank, ich komme aus einem schlechten Elternhaus, ich bin Amerikaner, ich bin Deutscher, ich bin katholisch, ich bin semi-mennonitisch-baptistisch getauft. Wir benutzen alle möglichen Definitionen, um unsere Identität anzuzeigen. Und wir haben einen Vers gelesen, den möchte ich gerne nochmal mit uns allen lesen, und der steht auch hier vorne. Im 2. Korintherbrief heißt es: Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Also früher hatte ich immer Probleme, den Paulus zu verstehen, weil der hat ihm so komische Schachtelsätze, so von hinten durch die Brust ins Auge. Aber wenn man sie liest eine Weile und darüber nachdenkt, dann kann man da sehr, sehr viel drin erkennen. Paulus sagt hier also nochmal: Wir kennen von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Das Fleisch ist nach dem natürlichen Wesen. Und das Natürliche ist: Ich bin dumm, ich bin krank, ich bin faul, ich bin arbeitslos, ich bin reich, ich bin arm, ich kann gut singen, ich kann nicht gut singen. Paulus sagt, wir sollten uns so nicht mehr in erster Linie definieren. So, die Frage ist, wie sollen wir uns dann definieren? Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Gott hat dir einen neuen Geist gegeben. Ich sage immer gerne dazu, eine neue Gesinnung. In dem Moment, wo du von Neuem geboren wurdest, ist dein alter Mensch, dein alter Geist, deine alte Gesinnung ausgelöscht worden. Du bist nicht mehr derselbe, obwohl du es manchmal meinst. Aber tief in dir hat eine Veränderung stattgefunden. Gottes Geist lebt in dir, du bist ein Kind Gottes geworden. Die Bibel sagt, dass wir in der Sekunde unserer Neugeburt faktisch mit Christus zur Rechten Gottes schon jetzt auf seinem Thron sitzen. Wir sollten also Dinge von oben, nicht mehr von unten nach oben betrachten. Und deswegen musst du nicht mehr in deiner alten Identität leben. Gott hat dir eine neue Identität gegeben. In dieser neuen Identität musst du lernen zu leben. Ein Baby, wenn es laufen lernt, bewegt es sich von einem Stadium in ein anderes Stadium. Was ist am Anfang mit dem Baby? Das wird getragen und es wird gehuckelt und es wird geschuckelt. Und ich glaube, als ich habe mich als Baby, glaube ich, mal sehr wohl gefühlt. Ich habe nur ein Kommando geben müssen, einen Schreier, und schon wurde ich von A nach B getragen. Oder lag den ganzen Tag immer im Bettchen, ne? Oh, wie schön. Und dann war plötzlich diese Zeit vorbei. Irgendjemand hat mich auf meine Füße gestellt, immer wieder, und gesagt, komm, lauf doch, ne? Und du fandst es am Anfang garantiert furchtbar stressig, ne? Du bist auf die Nase geflogen, dich hat's laufend hingemetert, ne? Aber irgendwann hast du entdeckt, das funktioniert ja, diese zwei Teile hier unten, die haben irgendeine Bedeutung, ne? Und dann hast du als nächstes entdeckt, dass diese Beine dir dazu verhelfen, von alleine nach A und B zu kommen. Ja, dir sogar verhelfen, deinen ganzen Erwartungs-, deinen Horizont zu erweitern. Du konntest an Orte kommen, sag ja sogar, wo Mama und Papa dich gar nicht haben wollten. Nichts war mehr sicher vor dir. Und plötzlich hast du geschätzt, was du vorher verabscheut hast. Du hast es geschätzt und du wolltest es dann gar nicht mehr, dass dich jemand trägt. Und genauso ist das mit deiner neuen Identität in Gott. Am Anfang ist alles noch scheinbar so schwer. Oh, es ist so schwer, Christ zu sein. Warum kann nicht alles beim Alten sein, wie damals noch, wo ich mir kein Gewissen gemacht habe? Und jetzt, Aber mit der Zeit, wenn du laufen lernst in deiner neuen Identität, dann wird es leichter und leichter. Du lernst plötzlich, dass du in eine völlig neue Welt kommst, eine herrliche Welt. Völlig neue Dimensionen erschließen dich dir, für die du vorher buchstäblich blind warst. Und in diese neue Identität hineinzukommen, ist ein Prozess. Und was ich damit sagen will, Gott vergibt dir, wo du hinfällst in diesem Prozess. Das ist das Schöne. Deine neue Identität bedeutet, du lernst laufen. Du lernst den aufrechten Gang. Und wenn du dabei hinfällst, hey, kein Problem. Gott hebt dich auf und setzt dich wieder ein. Und es ist ein Prozess, der nicht nur eine Woche geht, auch nicht einen Monat und noch nicht mal ein Jahr. Er geht ein ganzes Leben lang. Und manche lernen diesen Prozess extrem schnell, manche mittelschnell, manche mittellangsam und manche sehr langsam. Und manche, leider Gottes, fast überhaupt nicht. Okay? Das ist die ganze Bandbreite. Ist im Korintherbrief beschrieben. Gold, Silber, Bronze, Eisen, Kupfer, Holz, Heu, Stroh. Viel Lohn ist gar kein Lohn. Das ist die Bandbreite der Lernfähigkeit der Christen. Und trotzdem sind die auch ohne Lohn gerettet. So, es gibt keinen Grund auch für dich in deiner neuen Identität für Selbstmitleid und Liegenbleiben. Die Selbstmitleidspartys, die Christen dann wieder und wieder hinfallen, dann heulen sie nur noch, blubbern und rotzen. Und Gott möchte es nicht. Gott sagt, steh auf. Es gibt keinen Grund, liegen zu bleiben, steh auf. Wisst ihr, warum wir manchmal gern liegen bleiben möchten und nicht aufstehen möchten? Weil wir uns nicht ändern wollen. Deswegen heulen wir manchmal, es ist so schwer. Und ich schaff's ja doch nicht. Ich bin ja so ein elender Lump. Das stimmt nicht. Gott hat alles getan, dass du es schaffst. Und es ist ein Prozess. Du bist nun sein Kind. Du bist sein Erbe geworden in dieser neuen Identität. Du hast einen neuen Vater. Du hast eine neue Familie. Und das ist nicht nur geistig so, sondern auch materiell. Christsein, das ist für mich ganz wichtig, ist nicht nur eine Dimension, die sich irgendwo im Geistlichen abspielt. Ich habe so toll gefühlt und irgendwann werden wir im Himmel sein. Sondern es muss sich auch hier in deinem Leben manifestieren. In deiner Gesundheit, in deinem seelischen und geistlichen Wohlergehen, in deinem materiellen Wohlergehen. Wenn du das Alte Testament liest, das Neue Testament, dann ist es von A bis Z, redet die Bibel davon. Wir haben es ja vorhin in der Opferpredigt auch gehört. Das gute Land, das Gott dir geben möchte. Du wirst dort nicht von karger Kost leben. Es ist Gott wichtig, dass du nicht von karger Kost lebst. Amen. Und dann erkennst du dein ganzes Erbe und auch deine neue Identität. Und dieses Erbe, und das ist der letzte Vers, und dann kommen wir zur eigentlichen Predigt, lernst du kennen, deine neue Identität, indem du dich mit Gott beschäftigst. Im Johannesevangelium heißt es, zu diesen Juden, die nun an ihn, Jesus, glaubten, sagte Jesus, wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch sage, dann gehört ihr wirklich zu mir. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Und das ist das Wichtige, diese neue Identität, die erkennst du, Nur dadurch, indem du dich A, mit dem Wort Gottes beschäftigst, mit der Bibel. Ja, haben Sie ja neulich gesagt, das ist meine Bibel. Und ich glaube, was sie sagt. Ich tue, was sie sagt, dass ich tun kann. Mir gehört, was sie sagt, was mir gehört. Und damit fängt's an. Wir haben die Proklamation, ich habe es heute nicht dabei, wir werden es in Zukunft jeden Sonntag machen, bis es entweder oder wow. Weil wir müssen das wirklich lernen. Wenn du darüber nicht Bescheid weißt, und ich rede hier nicht davon, dass du ein Theologe sein musst, sondern ganz simpel einfach die Verheißungen, die Gott, die Versprechungen, die Gott gegeben hat, zu kennen, dann wirst du es auch sehr, sehr schwer haben, deine neue Identität zu begreifen. Dann wirst du auch immer der Loser sein, immer der, der trieft und schneuzt und lefzt. Und das ist nicht deine Berufung. Und Jesus sagt, wenn ihr in diesem Wort bleibt und nicht nur intellektuell bleibt, sondern es auch tut, durch Bleiben und Tun, durch Wissen und Tun, wirst du erkennen, dass es die Wahrheit ist. Gottes Wort bleibt so lange eine nette Theorie für dich, wo du es nicht glaubst, es nicht kennst und vor allen Dingen auch nicht tust. Gottes Wort wird für dich zur Wahrheit und zur Erfahrung, wenn du es glaubst und auch tust. Alles, was das Wort sagt. Du musst es tun, es versuchen und dann machst du plötzlich die Erfahrung, es funktioniert und dann bist du begeistert. Und dann bist du einen Schritt weitergekommen, dann hast du eine Erfahrung gemacht. Und von dort aus führt dich Gott weiter in tiefer und tiefer und tiefer Erfahrung, bis du irgendwann ein reifer, mündiger Christ bist, der imstande ist, andere anzuleiten und zu unterweisen. Da möchte Gott dich hinhaben. Und dann weißt du, wer du bist und wirst nicht mehr hin und her geschubst von der Meinung anderer Leute, von dem, was der Teufel dir permanent ins Ohr flüstert, über deine Vergangenheit, über dein Versagen und über deine Zukunft, sondern du weißt, dass deine Zukunft bereits in Gott festgelegt ist, dass du zur Herrlichkeit berufen bist und nicht zur Niederlage. Wir wollen heute weiter mit dieser neuen Identität machen. Eine Identität zu haben bedeutet auch eine Bestimmung zu haben. Wenn zum Beispiel meine Identität, meine berufliche Identität, ein Feuerwehrmann zu sein ist, dann ist meine Bestimmung was? Feuer zu löschen. Wenn ich ein Stock Market Broker bin, also so ein Aktienhändler, dann ist mein Job was? Geld zu verdienen, Aktien zu verhökern, Aktien zu verkaufen und zu kaufen. So, und wenn der Feuerwehrmann nun morgens in die Börse geht und fängt an, Aktien zu verkaufen und der Broker geht in die Feuerwache und zieht sich Helm und Mantel an, dann sind beide nicht mehr in ihrer Berufung. Denn von dem Broker wollte ich mein Haus nicht gelöscht haben und von dem Feuerwehrmann mein Depot nicht verwaltet haben. Denn beide sind nicht in ihrer Berufung, in ihrer Bestimmung. Und deswegen, wenn du eine Identität hast, wenn du deine Identität weißt, dann gehört auch dazu, dass du deine Bestimmung kennst, deine Berufung kennst. Unglücklicherweise leben die wenigsten Menschen in ihrer Bestimmung, auch Christen. Die wenigsten Menschen und Christen leben in ihrer Bestimmung, in ihrer Berufung. Ich habe neulich gelesen, soziologischen Studien zufolge sind 70% der werktätigen Bevölkerung in der USA nicht zufrieden mit ihren Jobs. Sie empfinden nicht, dass sie da sind, wo sie sein sollten. Der Job ist eher etwas, was man lästigerweise macht. 75% sogar sind überhaupt nicht zufrieden mit ihrem Leben und der Art und Weise, wie ihr Leben läuft. Das müssen wir uns mal vorstellen. Ich glaube, dass die Zahlen wahrscheinlich hier in Deutschland nicht wesentlich anders sind. Und der Hauptgrund, denke ich, für diese Unzufriedenheit ist der, dass wir nicht in unserer Bestimmung leben. Viele sehen ihre Bestimmung darin, ihr Leben zu fristen, einen Job zu haben. Hauptsache, man hat einen Job und überlebt. Diese Haltung kommt aus einem Leben, das reaktiv ist und fremdbestimmt ist. Wo fängt diese Fremdbestimmung oft an? Zu Hause. Mama und Papa sagen zu ihrem Filius, such dir einen gescheiten Job, wo du viel Geld verdienst, bei einer sicheren großen Firma, und dann baust du ein Häusle und dann hast du es geschafft. Ne? So grob übertrieben. Such dir einen Job, such dir sichere Arbeit, ne? Und dann hast du es geschafft. Im Moment erleben wir natürlich einen Mega-Firmen-Crash nach dem anderen. Und so die super sicheren Firmen, ups, die sind gar nicht mehr so sicher. Ich war ja jahrzehntelang bei der Allianz beschäftigt, ne? Und jetzt muss ich es erstmal beobachten, wie selbst die Allianz-Aktie kräftig runterbricht. Es scheint irgendwie alles, was scheinbar mal sicher schien, erschüttert. Andere bringen dir bei, wie du dein Leben zu leben hast. Und du folgst ihnen. Und dann suchst du halt einen Job, wo du gut Geld verdienst, bei einer sicheren Firma. Und so nach einem Jahr oder zwei Jahren beschleicht dich das klamme Gefühl, dass es eigentlich gar nicht so richtig bockt. Du machst vielleicht sogar Geld, aber du bist nicht zufrieden. Und im anderen Fall machst du vielleicht gar nicht so viel Geld und musst hart arbeiten und bist auch nicht zufrieden. Und dann sind es manchmal die Umstände, vielleicht war dein Bewerbungszeugnis nicht so gut und jeder sagt dir, ja, da kriegst du die letzten Scheißjobs. Jetzt musst du halt einen Scheißjob nehmen, ne? Selber schuld. Und du machst den Diener und sagst, jawohl, ich empfange hiermit meinen Scheißjob. Und bleibe für den Rest meines Lebens in einem Scheißjob. Also bitte das Tape nicht an Kinder unter 16 Jahre geben. Und du bist genauso frustriert. Warum? Hier haben Umstände dich fremdbestimmt. Mein Zeugnis, meine Noten, mein Diplom, mein Schulabschluss, mein Uniabschluss war nicht gut genug. Und deswegen bin ich in diesem Job. Das Leben war nun mal so. Die Konjunktur war zu diesem Zeitpunkt nicht schlecht. Wisst ihr, was das Hauptproblem ist? Niemand bringt uns bei, dass unser Leben eine göttliche Bestimmung hat. Gott ist ja eh kein Thema mehr in der Republik, offiziell. Und dass Gott was mit Beruf, Bestimmung und Berufung zu tun haben könnte, das ist ja sowieso weit, weit weg. Aber die Bibel sagt uns, dass es einen perfekten göttlichen Plan für unser Leben gibt und damit auch für unsere Bestimmung. Du bist kein Zufallsprodukt. In Johannes 10,10 sagt Jesus, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Jesus ist gekommen, dass du das Leben und volle Genüge haben sollst. Was ist volle Genüge? Ist das gerade eben so? Volle Genüge ist volle Genüge. Volle Genüge spricht vom Überfluss. Geistig, seelisch, materiell. Ich habe volle Genüge. Ich bin zufrieden. Ich bin glücklich. Ich bin erfüllt. Und für nicht weniger kam Jesus in diese Welt. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Was ist deine Bestimmung? Weißt du, was deine Bestimmung ist? Weißt du, was deine Berufung ist? Bist du im Moment in deiner Berufung? Kannst du im Moment sagen, ich habe volle Genüge? Ich will damit nicht sagen, dass du jetzt schon am Ziel dessen bist. Viele, ich habe Visionen, die noch nicht erfüllt sind, aber kannst du im Moment sagen, ich bin auf Kurs, ich bin in dem ich sein soll, ich bin glücklich. Du musst jetzt nicht die Hände heben, wir unterlassen das charismatische Hände heben. Frag es dich einfach selber. Aber viele von uns leben, um zu überleben. Ein Affe hüpft im Urwald von Baum zu Baum und sucht nach Bananen, um zu überleben. Aber Gott hat dich dazu nicht berufen. Gott möchte, dass du die Fülle des Lebens hast. In Matthäus 6, 31 sagt Jesus, hört auf, voller Sorgen zu denken. Werden wir genug zu essen haben? Was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Wollt ihr denn so leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und sich nur mit diesen Dingen beschäftigen? Das ist das, was Jesus sagt. Das ist das, wo die meisten Menschen sich beschäftigen mit. Was esse ich? Was trinke ich? Was ziehe ich an? Wo wohne ich? Und das ist nichts weiter als to make my daily living, mein tägliches Überleben sichern. Jesus sagt, mehr ist in dem Horizont gar nicht drin. Und Jesus sagt zu den Christen, wollt ihr denn so leben wie diese Menschen, die Gott nicht kennen? Euer Vater im Himmel weiß ganz genau, dass ihr all die Dinge braucht. Gebt doch Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben, dann wird er euch alles geben, was ihr nötig habt. Prioritäten. Wir sind oft so beschäftigt, unser Überleben zu sichern, dass wir kaum noch Zeit haben für Gott. Und dann kommen wir in dieses Hamsterlaufrad, wo wir immer mehr rennen und rasen und machen, um unser Überleben zu sichern. Dann greifen wir nach jedem Strohhalm, der sich uns darbietet, um zu überleben. Und Jesus sagt, hey, stopp doch mal. Mach mal eine Pause, hol mal tief Luft, atme durch und dann guck mal auf mich. Ich weiß, dass du all die Dinge brauchst. Aber ordne dein Leben nach meinen Prioritäten, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird dir das andere alles zufallen. Wir werden heute Abend lernen, wie wir nach dem Reich Gottes trachten. Dieser Vers sagt uns, es geht um mehr als nur um das Überleben. Das Überleben ist nicht der Sinn des Lebens. Du lebst nicht, um zu arbeiten, damit du Essen und Trinken nach Hause bringst. Dafür lebst du nicht. Aber das ist das, was man uns auf breiter Front so beigebracht hat, über Generationen. Dann gibt es auch noch so diese natürlich evangelikale Theologie, ne? Der Acker ist verflucht um deinetwillen und mit Mühsal sollst du dein Brot essen und dich ernähren dein Leben lang. Freunde, wir leben nicht mehr im Alten Testament, wir leben im neuen Bund. Wir sind erlöst. Der Fluch des Gesetzes ist bereits hinweggetan, damit der Segen Abrahams unter die Nationen kommt. Amen. Danke für dieses mittelschwache Amen. Amen. Leute, ich war in den USA vor 2 Wochen, das war einfach genial. Gell? Die Leute, die rasen und toben, die feuern ihre Prediger zur Höchstleistung an. Und wir Deutschen. Amen. Hm? Manche meint man, sie sitzen auf dem Stuhl angeklebt. 1 Stunde lang rühren sie sich kaum vom Fleck. Ich meine, da passiert schon was, gell? Die nehmen was mit. Aber so ein bisschen mehr Emotionalität, das wäre doch schon super. Ich weiß, ihr zeigt es, ich weiß es ja, ich weiß. Okay, ich muss es einfach mal loswerden. Ich gewöhne mich auch wieder an euch, gell? Noch 2 Wochen, dann habe ich das auch wieder intus, ne? Okay. Vielleicht fragst du dich nun, was ist die Bestimmung, was ist mein Platz im Plan Gottes? Die gute Nachricht ist, Amen. Du musst nicht verkrampft, Halleluja. Erschaffen. Okay. Jetzt wisst ihr, warum in Amerika in den farbigen Gemeinden die Gottesdienste 5 Stunden gehen. Die singen dann noch zwischenrein immer 3 Lieder in der Predigt. Okay. Was ist deine Bestimmung? Ich gehe mal hier rüber von der Daniela ein bisschen weg. Amen. Was ist deine Bestimmung? Deine Bestimmung ist nicht, dass du jetzt verkrampft nach deiner Berufung in dir suchst, ne? Den Hals aufmachst und reinguckst, wo ist meine Berufung, sondern das Schöne ist, Gott hat sie bereits vorbereitet, bereits in dir angelegt. Der ganze Plan ist in dir. Und er hat sogar schon die ganzen Fähigkeiten in dich hineingelegt. Machen wir die nächste Folie, Micha. Wollen wir diese Verse mal an uns ranlassen. Epheser 2,10. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Du bist in deiner Geschöpflichkeit das Werk Gottes. Was heißt geschaffen in Christus Jesus? Das bedeutet, durch Jesus hat Gott dich gerecht gemacht. Durch Jesus bist du vor ihm vollkommen, ohne Sünde, ohne Schuld. Da ist nichts, nicht mal bei der Daniela findet Gott irgendeinen Punkt. Da sagt sie, ist vollkommen, ist meine herrliche Tochter. Ne? Da ist nichts an ihr. Das hast du gesagt. Da ist nichts an ihr, außer die herrliche Fülle, die er mitgegeben hat. Die Fülle des Menschseins. Das große Herz, das sie bekommen hat. Amen. Und Gott hat Werke vorbereitet, in denen wir wandeln dürfen. Was geschieht und geschehen ist in deinem Leben, hat Gott schon lange vorbereitet, dass du darin wandeln kannst. Psalm 139, 16. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Nimm das mal für dich in Anspruch. Gottes Augen haben dich gesehen, als du noch nicht bereitet warst. Es gab dich noch gar nicht. Du warst noch gar nicht empfangen. Da hat Gott dich schon gekannt. Alle Tage waren in sein Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen keiner da war. Was du in einem Jahr verbockst und verzapfst, weiß Gott schon heute. Du hast noch gar keinen Schimmer davon. Aber Gott weiß es. Bei Gott gibt es, was dich anbelangt, keine Zufälle, keine Überraschungen. Gott lebt außerhalb von Raum und Zeit, wie wir Raum und Zeit verstehen. Und gleichzeitig ist es wunderbar. Gott hat alles vorbereitet. Gott sagt, ich habe über euch Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Und ich werde euch das Ende geben, das ihr hofft. Da kommen wir nachher noch drauf. Tief in dir ist nämlich eine Hoffnung. Das ist ein Sehnen, ein Verlangen. Und genau das ist die Berufung, die Gott in dich hineingelegt hat. Und Gott sagt, genau das Ende möchte ich dir geben. Jeremia 1,5. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Jeremia wurde von Gott schon erwählt und ausgesondert und zubereitet, bevor er geboren war. Kannst du glauben, dass Gott dasselbe mit dir macht? Er hat dich für irgendeine Berufung schon vor Grundlegung der Welt ausgewählt, begabt, zugerüstet. Es ist alles in dir, damit das geschehen kann, was Jesus gesagt hat. Ich bin gekommen, damit du ein Leben in voller Genüge hast. Volle Genüge. Johannes 15,16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich lache als immer, wenn dann die Jungbekehrten Christen sagen, ja, also als ich mich bekehrt habe, gell, und ich den Herr gefunden habe, ne? Das stimmt ja gar nicht. Der Herr hat dich gefunden, nicht du ihn. Du hast nicht dich bekehrt, sondern der Herr hat dich bekehrt. Es war nicht so, dass du großartiger und großzügigerweise zu Gott Ja gesagt hast, sondern Gott hat dir erlaubt, Ja sagen zu dürfen. So ist es richtig. Jesus sagt, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, Johannes 6. Du kannst gar nicht zum Vater kommen, du kannst gar nicht zu Jesus kommen, wenn nicht der Vater und der Sohn und der Heilige Geist dich ziehen würden. Paulus sagt, dass die Buße ein Geschenk Gottes ist. Die Umkehr, die Fähigkeit umzukehren, ist ein Geschenk Gottes. Das ist nicht etwas, was von dir kommt. Du selber wärst gar nicht fähig zur Umkehr. Aber Gott schenkt es dir. Die Frage ist dann, wenn es bei dir ist, dann ob du es annimmst. Man kann Geschenke auch ablehnen. Aber es kommt von Gott. Und er ist es, der dich erwählt hat. Und dann sagt Jesus, und ich habe bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Er hat bestimmt, dass du in deinem Leben fruchtbar werden wirst. Und er hat bestimmt, dass das, was du an Frucht hervorbringst, bleiben wird. Und das, viele meinen immer, das sind so ein paar fromme Taten. Der Oma, der Kranken über die Ampel helfen, ne? Oder der Oma den Müll runtertragen. Aber hier spricht Jesus von viel, viel mehr. Der Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Gott will, dass dein Leben einen bleibenden Eindruck in dieser Welt hinterlässt. Und zwar genau in dem Einflussbereich, in den Gott dich hineingesetzt hat. In dem Bereich, wo du von ihm die Fähigkeit bekommen hast, Veränderungen herbeizuführen. Das mag vielleicht bei einem nur in der 1:1 Beziehung zu einem anderen Menschen sein. Bei anderen mag es sein, dass sie Hunderte beeinflussen, andere Tausende und andere wiederum Zehntausende, Hunderttausende oder Millionen. Aber Gott hat jedem von uns einen Aufgabenbereich gegeben und er wird dafür sorgen, dass wir Frucht bringen und diese Frucht bleibt. Und das zeigt, dass wir um unsere Berufung keine Sorge haben müssen. Dein Leben ist kein Zufall. Du bist nicht aus irgendeinem dummen Zufall heraus entstanden, sondern bist entstanden, weil Gott dich wollte. Es spielt keine Rolle, ob deine Eltern dich wollten oder nicht. Vielleicht kennst du deine Eltern gar nicht. Aber Gott kennt dich. Er hat dich gewollt. Es war kein Zufall. Er hat dich gewollt. Er hat ausgerechnet dich gewollt. Er liebt dich. Er hat dich schon immer geliebt. Er hat dich schon geliebt, als es dich noch gar nicht gab. Da hat er dich schon gesehen und er hat einen vollkommenen Plan für dein Leben. Und die Fähigkeiten für diesen Plan liegen bereits jetzt schon in dir drinnen. Und deswegen musst du dir keine Sorgen machen um deine Bestimmung. Dein Leben, egal wie miserabel es bis zu diesem Zeitpunkt ist, wird sich ändern, wenn du erkennst, was Gott für dich vorbereitet hat und wenn du da hineingehst. Du bist ein Sohn und eine Tochter des lebendigen Gottes. Ein Sohn ist Erbe, er besitzt alles. Ein Sohn besitzt die volle Zuneigung seiner Eltern, die volle Protektion, die volle Unterstützung. Du bist ein Kind des lebendigen Gottes. Und nichts, was in deinem Leben geschah und auch geschehen wird, war ein Zufall. Nichts. Und darum gibt es auch einen Kampf in deinem Leben, der Kampf zwischen Licht und Finsternis. Der Teufel kämpft, um deine Bestimmung zu zerstören. Gott kämpft, um dich in deine Bestimmung hineinzukriegen. Der Teufel wird alles dran setzen, um dich zu zerstören. Und ein großer Teil dieses Kampfes findet hier drin statt. In deinem Kopf, in deinem Denken. Ich wage es wirklich zu behaupten, dass wahrscheinlich 90% dieses ganzen Kampfes findet in unserem Denken statt. Und deswegen ist es so wichtig, in der Bibel heißt es immer wieder, erneuert euren Sinn. Erneuert dein Denken. Der Teufel wird immer versuchen, dich zu isolieren, dich in einem Durchschnittsleben festzuhalten, weit weg von deiner Berufung. Er wird immer versuchen, das, was du hast, auch zu zerstören. Während der Heilige Geist konstant daran arbeitet, dir deinen Wert zu zeigen, den du vor Gott hast, dein Selbstbewusstsein aufzubauen, er dich konstant versuchen möchte, auch ins Wort reinzuführen, damit du verstehst, wer du bist, damit du eine Referenz hast. Warum ist es so schwer oft für uns, die Bibel zu lesen? Warum haben wir für so viel anderes Zeit und es ist plötzlich so enorm schwer, darin zu lesen? Das ist doch kein Zufall, oder? Der Teufel weiß, dass er massive Verluste kassiert, wenn du anfängst zu verstehen, was in dem Buch steht. Und ich rede hier nicht von einem stupiden, blöden Runterlesen von Kapitel in Kapitel. Und ich verstehe gar nicht, was das heißt, sondern ich rede davon, dass du plötzlich den einen oder anderen Vers, da sind Verheißungen, da sind Versprechungen drin, du lernst ihn auswendig, sagst, das nehme ich, so wie es da steht. Und plötzlich wird dein Herz leicht. Du bist getröstet worden, das richtet dich auf und sagst, hier steht's. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Ja? Das zeigt, es wird immer finstere Täler geben. Obgleich die Hitze kommt, fürchtet er doch den Sommer nicht. Der Baum, der seine Wurzeln ins Wasser runtertreibt. Es wird Hitze kommen. Gott hat nicht gesagt, dass wir als Christen kein dunkles Tal sehen und keine Hitze erleben. Aber in beiden Fällen sagt Gott, schau, da bin ich bei dir. Ich werde dich trösten, ich werde dich verteidigen. Und wenn die Hitze kommt, deine Wurzeln werden so stark sein, dass du die Hitze gar nicht fürchten musst. Wenn ich das weiß, bin ich stark. Wenn ich es nicht weiß, breche ich ein. Und darum hält der Teufel dich fern davon. Darum bringen wir unsere Bibel sonntags nicht mit. Wir besitzen ja vielleicht noch nicht mal eine. Das sind so tolle Gelegenheiten, sage ich immer sonntags. Kann ich euch wieder mal ein bisschen anmachen. Wo du die Bibel mitnehmen kannst. Und ich suche ja wirklich schon immer wieder Verse raus, zumindest wenn ich predige, die einen so richtig schön anmachen, aufbauen. Dann sieht mit der Zeit irgendwann mal deine Bibel so aus. Ne? Mir hat mal jemand gesagt, ja, wie kannst du es wagen, in deine Bibel reinzumalen? Das ist doch ein heiliges Buch, ne? Da ich gesagt, du, ich wage es sogar, sie alle 3 Jahre wegzuwerfen. Weil ich mir eine neue kaufe dann und die wieder anmalen. Ne? So, aber so lernst du mit der Zeit, Verse, die für dich wichtig sind, wiederzufinden. Die sind dann nämlich gelb in deiner Bibel oder grün oder blau. Aber wenn deine Bibel weiß und jungfräulich ist, ne? Dann blätterst du dann rum und ja, wo steht denn das? Ne? Du tust Gott keinen Gefallen damit und wir machen hier auch keinen Bibelwettlesewettbewerb. Wer liest am schnellsten? Es geht darum, dass du lernst, was da drin für dich steht. Und wenn du was nicht kapierst, hey, dann blätter doch einfach weiter, ist doch gar kein Problem. Und wenn du was verstehst, dann mal's gelb an. Amen. Viele fragen sich, wie erkenne ich nun meine Bestimmung? Und sie machen es oft unendlich kompliziert. Wir haben ein Talent dazu, wir Menschen Gott kompliziert zu machen. Wenn was nicht kompliziert ist, dann kann es nicht viel wert sein. Warum haben wir Theologie? Weil die Wahrheit so einfach ist. Also haben die Menschen Theologie erfunden. Theologie ist so unendlich kompliziert, dass es nur ganz wenige auserwählte, gebildete verstehen. Gott ist sehr kompliziert, da muss man einen Doktortitel haben, am besten noch 3 Professorate und muss viele Jahre studiert haben, dann versteht man vielleicht was von Gott. Was haben die Pharisäer zu Jesus gesagt? Und sie wunderten sich, woher er die Schrift kannte, denn er hatte doch gar nicht studiert. Über die Apostel hieß es vom Hohen Rat und sie hielten sie für einfache und ungebildete Leute. Der Teufel möchte Gott für dich kompliziert machen. Aber Gott ist nicht kompliziert. Gott ist nicht kompliziert. Gott ist sogar sehr einfach. Paulus sagt es, dass es Gott geliebt hat, das Einfache, das Simple zu bevorzugen, um das Hohe zu erniedrigen. Deine Berufung ist in dir angelegt. Und es ist gar nicht schwer, sie zu entdecken. Oft spürst du es in dir. Du spürst ein bestimmtes Ziehen und Sehnen in eine bestimmte Richtung. Das ist irgendetwas, das zieht dich magisch an. Aber dann kommt der Teufel und deckt diese Ahnung, dieses Gefühl mit Kleinglauben, Zweifel, Angst zu. Oder dem falschen Rat falscher Menschen. Mach das ja nicht. Das kannst du doch gar nicht. Und da bist du doch gar nicht geeignet dafür. Berufung, Bestimmung. Frag dich mal, was tust du gerne? Was tust du natürlicherseits gerne? Was fällt dir leicht? Was gelingt dir natürlicherweise wirklich gut? Ich weiß, da gibt es eine Menge lustige Sachen. Aber vielleicht ist auch sogar da was dabei. Gott fängt nämlich ganz unten an. Wenn ein Kleinkind laufen lernt, sieht es auch voll lustig aus. Ne? Willst du als Erwachsener so rumlaufen, ne? Dann würden sie wahrscheinlich, naja. Wenn du vielleicht jetzt was identifiziert hast, dann bist du auf der Spur deiner Bestimmung. Vielleicht sagst du Essen. Ich esse gern. Das mag sein. Und es kann deine Bestimmung sein. Das ist dann noch unreif und das ist noch so das zweijährige Stadium, ich stopfe. Ne? Aber vielleicht bist du jemand, der gerne isst, der gerne kocht und Gott hat in dir angelegt, dass du mal ein ganz tolles Feinschmeckerlokal eröffnen sollst. Ne? Mit lauter Bibelversen an der Wand dann. Und auf dem Teller, wenn der aufgegessen hat, dann steht er, ne? Den Völler und Schlemmer wird der Herr richten. In der Kaffeetasse bietet sich auch was an. Wenn er leer getrunken hat, steht da, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen. Also ihr lacht, aber wir haben einen kreativen Gott, ne? Ich möchte euch einfach mal aus meinem eigenen Leben was erzählen. Heute Nacht lag ich lange wach, hat Gott angefangen, mir mein Leben mal zu zeigen. Ich war, hat es noch nie so gesehen, war total erstaunt. Als ich geboren wurde, war ich eigentlich nicht geplant. 6 Monate später war ich todkrank. Die Ärzte hatten mich aufgegeben. Ich war 6 Monate lang im Alter von 6 Monaten auf der Intensivstation gelegen. Keine Hoffnung mehr. Im 6. Monat haben auch die Ärzte gesagt, es ist ein Wunder geschehen. Ich hatte eine Darmlähmung. Mein Darm fängt plötzlich wieder an zu arbeiten. Niemand konnte erklären, warum und wieso. Ich will mich nicht mit Jesus vergleichen. Wirklich nicht. Aber er ist mein Bruder. Aber als Jesus geboren wurde, wer stand da schon bereit, ihn zu erledigen? Herodes. Oft versucht Gott dich schon im zarten Kindesalter zu erledigen. Bitte? Habe ich gesagt, oft versucht dich Gott? Oh, wow, wow. Ich wollte nur mal hören, ob er aufpasst. Der Teufel natürlich, ne? Der falsche Gott. Das mag nicht immer sein, dass es Krankheit ist, aber das kann vielleicht Missbrauch sein. Eine harte Umgebung. Wo der Teufel versucht, das, was in dir angelegt ist, so früh wie möglich auszulöschen. Als ich jung war, hatte ich schon immer das Verlangen zu leiten. Ich habe immer gespürt, irgendwie hat mich das immer gezogen. Ich habe im Kindergarten immer die größte Klappe gehabt. In der Schule, ich weiß nicht, haben wir, glaube ich, ab der 5. Klasse das erste Mal Klassensprecherwahl gehabt. Wer war Klassensprecher? 3-mal darfst du raten. Mit 11 Jahren hatte ich meinen ersten e.V. gegründet. Es war ein Science-Fiction-Club. Ja. Ich habe leidenschaftlich gern Perry Rhodan gelesen. Ne? War die Science-Fiction-Serie im deutschsprachigen Raum. Und auch da hat mir Gott gesagt, da habe ich schon etwas in dich reingelegt. Das war für mich war die Welt hier, wie ich sie wahrgenommen habe, das war alles so eng, so spießig, so kleinbürgerlich, so. Und wenn ich dann meine Science-Fiction-Romane gelesen habe, grenzenlose Weite, ne? Und da war für mein Denken, es gab keine Grenzen, meine Fantasie war beflügelt. Meine Eltern haben gemeutert darüber, mein Großvater hat gemeutert, ne? Aber ich habe mich nicht stören lassen. Mit 12 habe ich 3 weitere Science-Fiction-Clubs in Karlsruhe eingesackt und mit meinem fusioniert, ne? Und habe es geschafft, der Gesamtpräsident zu werden. Dann kam die Zeit, wo ich in die Ausbildung sollte und ich hatte überhaupt keinen klaren Plan, was ich tun sollte. Und dann habe ich mich halt für Industriekaufmann entschieden, obwohl ich Mathematik gehasst habe. Ich habe also immer in Mathe schlechte Noten gehabt. Aber nun, ich lerne ausgerechnet Kaufmann. Ich konnte mir damals nicht erklären, warum. Ich weiß heute, warum. Als ich dann meine Lehre fertig hatte, konnte mich meine Firma nicht übernehmen. Jeder andere hätte sich dann einen anderen Job gesucht. Ich bin dann erst mal 4 Jahre zur Bundeswehr gegangen. Jeder hat gesagt, du bist ja verrückt beim Bund. Aber das war eine hochinteressante Zeit. Beim Bund wurde ich zum Mann und beim Bund habe ich... Und sie hat mich mit Gott in Kontakt gebracht und Gott hat mich bekehrt. In einer Nacht. Dann gingen wir in eine Gemeinde. 6 Monate später war ich schon dort Jugendleiter. Da habe ich Rainer und Brigitte kennengelernt. Wiederum ein Jahr später war ich sogar Landesjugendleiter von Baden-Württemberg. Es hat mich immer wieder in Führungspositionen reingedröselt. Dann habe ich, als ich vom Bund noch mal Bund war, dann haben alle gesagt, Mensch, verlänger. Die wollten mich zum Berufssoldaten machen. Und ich habe gespürt, wenn ich da bleibe, verblöde ich. Es war damals auch gerade so eine Konjunkturkrise ein bisschen und alle haben gesagt, Mensch, bist du verrückt, bleib doch da. Und ich habe gesagt, nee, ich gehe raus. Ich wollte dann eins nicht mehr, ich wollte nie mehr hinter einem Schreibtisch sitzen. Ich habe gesagt, ich brauche irgendwas, wo ich mit Menschen zusammen bin, wo ich reden kann, wo ich umherreisen kann. Dann bin ich zur Versicherung gegangen. Und war dann bei der lieben Mutter Allianz. Und habe dort viel gelernt mit Menschen. Viel Managementwissen, Marketingwissen. Heute weiß ich alles, für was ich das gebraucht habe. Ich will damit nur sagen, Gott hat eine Bestimmung für dich. Und vieles, was in deinem Leben bis hierher gelaufen ist, ist dafür Vorbereitung. Ich hatte damals immer das Verlangen, mit Menschen zusammen zu sein, mit Menschen zu arbeiten und zu leiten. Und ich hatte immer das Verlangen, auch weit weg reisen, umhersausen, niemals hinter einem Schreibtisch 26 Jahre sitzen und dann eine goldene Krawattennadel kriegen dafür. So, das war etwas, was Gott natürlicherseits in mir angelegt hat. Und das war die Vorbereitung für das, was ich heute bin. Ich habe immer getan, was andere nicht getan hatten. Ich habe immer wieder meine Sicherheiten verlassen. Ich habe mich immer nach Freiheit gesehnt. Auch später hat mich Gott immer mit allen möglichen Top-Leitern zusammengebracht. Als wir noch eine mini-kleine Gemeinde waren, hat Gott uns schon mit einem ganz großen Namen in der Welt zusammengebracht. Ich kann dir nicht sagen, warum. Gott hat seine Pläne. Viele meinen, Gott zwingt uns in etwas hinein, das wir weder können noch wollen. Oh, ich bekehre mich lieber nicht. Nachher sagt Gott, ich muss nach Afrika und Missionar werden. Ne? Manche haben Angst, Gott, oh, vielleicht muss ich, meine Furcht wäre zum Beispiel, dass Gott mich nach Russland schickt. Also ich hoffe, wir haben ja keine russischen Brüder unter uns, aber mir ist Russland zu kalt. Ich mag die Kälte nicht, ne? So. Und Borsch mag ich auch nicht. Also habe ich irgendwann mal auch erfahren, ich muss keine Angst haben, Gott wird mich nicht nach Russland schicken. Aber es gibt andere Leute, die lieben Russland, heißen inniglich. Unsere Gabi, die jetzt wieder da ist, mit der wir demnächst ein Date haben, die unsere Indienarbeit leitet. Gabi sagt, ich werde in Indien sterben. Gabi ist total verliebt in Indien, total in dieses chaotische Land verliebt. Und sie ist dafür geschaffen, Gott hat das in sie angelegt, ne? Und die Gabi wäre todunglücklich und sagen, nee, Gabi, hey, du musst hier in Deutschland leben, du musst in einem 4-Sterne-Hotel und ne? Die Gabi mag das, ihre Bambushütte mit den Maikäfern und Spinnen und was es da so an Kreuch und Fleuch gibt, ne? Das ist Gabis Welt und sie fühlt sich total wohl. Und wenn du zu ihr kommst, dann merkst du, sie steht voll im Zentrum ihrer Berufung. Das, was sie tut, es gelingt ihr einfach. Gabi ist ein Mensch, der im Zentrum ihrer Berufung steht. Und genau das hat Gott mit dir vor. Was Gott dir gibt, wird das sein, was dir voll Spaß macht. Du wirst dich total 1000% wohl darin fühlen. Ich kann heute für mich sagen, ich bin im Zentrum meiner Berufung. Ich bin ein glücklicher Mensch. Obwohl viele sagen, bist du verrückt? Bist du verrückt, deinen tollen Job aufzugeben, dein sicheres Gehalt und die Pension und alles? Mir hat's den Hals zugeschnürt, noch vor 3 Jahren, als ich darüber nachgedacht habe. Jetzt noch weitere 25 Jahre dort hocken? Ich pack das nicht. Ich habe das gespürt. Das ist nicht mein Ding. Gott wird dich an den Ort bringen, wo du voller Freude bist. Wie kannst du erfahren, dass du da bist? Die Bibel spricht von einem inneren Zeugnis des Geistes, Römer 8,16. Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir am richtigen Ort sind. Wenn du an dem Punkt bist, wo Gott dich haben will, hast du plötzlich einen ganz, ganz tiefen Frieden in dir. Du spürst, jawohl, das ist es. Der Heilige Geist gibt dir Zeugnis. Viele lassen diese Stimme ungehört, weil sie denken, hey, die göttliche Berufung darf mir doch keine Freude machen. Irgendjemand hat mir mal gesagt, Gott dienen darf keinen Spaß machen, das muss immer Leiden sein. Und wir müssen ja überwinden dabei, jeden Morgen überwinden. Ne? Das ist diese alte katholische, griechische Lehre. Franz von Assisi hat sich Asche ins Essen gestreut, wenn ihm das Essen anfing zu schmecken. Diese verrückten Gedankengänge, die sind noch so tief in vielen Christen unbewusst eingebettet. Ne? Gott dienen darf keinen Spaß machen. Das Reich Gottes ist nicht auf Erden. Ne? Das ist harte Arbeit und das ist Selbstüberwindung, jeden Tag. Vielleicht haben auch schon so Missionare gehört. Ne? Ich empfinde, dass die Arbeit für Gott Spaß machen soll. Und die Arbeit für Gott ist nicht nur ein heiliger Dienst. Okay, hört mir mal gut zu. Viele von euch sind berufen, vielleicht ein Geschäft zu eröffnen. Andere ein Feinschmeckerlokal, wie die Daniela. Die andere Daniela, Entschuldigung, ja richtig, ganz vergessen. Ein großes Feinschmeckerlokal, ne? Wo sie steht und jetzt lacht sie, und so wird sie dann auch lachen, wenn es drin steht mit ihrem Giovanni und sagt, das ist der Ort unserer Berufung. Ne? Und das ist auch Reich Gottes bauen. Ihr denkt an die Teller, gell, und die Tassen mit den Bibelstellen drauf. Ne? Da gibt es bei Kubik eine junge Dame, die macht Modeschauen, da hinten sitzt sie. Das ist eine Berufung. Und ich denke, dass ihr das Spaß macht. Ich habe sie in Gotha gesehen, auf dem Freakstock. Und sie hat gestrahlt, als sie ihre Models über den Catwalk gescheucht hat. Ne? Würde Gott jetzt sagen, hey du, ich will, dass du nach Gotha gehst und dort eine Freikirche aufmachst und Missionarin wirst. Ne? Furchtbar. Deine Berufung ist nicht immer ein geistliches Amt, sondern es kann etwas ganz Säkulares sein. Aber es wird immer das sein, wo du spürst, dein Herz schlägt, du hast Freude. Es ist natürlicherseits schon etwas, was dir Spaß macht und du fließt richtig da drin. Wenn du in deine Berufung reinkommst, dann kommt auch der Friede Gottes in dein Herz, von dem die Bibel sagt, dass er höher ist als jede menschliche Vernunft. Dieser Friede gibt dir die Sicherheit, dass das, was du machst, richtig ist. Und wenn wir in unserer Berufung sind, in unserer Bestimmung, dann haben wir Segnungen. Die erste Segnung ist, ich muss nicht mehr umherstreifen und ruhelos nach meiner Bestimmung suchen. Ich habe einen ganz tiefen Frieden. Ich bin zur Ruhe gekommen. Ich bin zur Ruhe gekommen. Es gibt so viele Menschen, die, wenn die schon reinkommen ins Büro, dann hektisch über den Ecktischen. Du merkst, die haben nicht den Ort gefunden, wo sie eigentlich sein müssen. Der zweite Segen ist, ich bin unabhängig von meinen Mitmenschen und Umständen. Ich lebe proaktiv, Wer seine Bestimmung kennt, lässt sich nicht mehr von Menschen in falscher Weise beeinflussen. Sei es nun deine Eltern, deine Freunde, deine Feinde oder deine Vorgesetzten. Du tust das, von dem du tief in deinem Herzen überzeugt bist, was Gott dir sagt, das richtig ist. Und damit bist du auf Kurs. David, was geschah, als er Goliath bekämpfen wollte? Sein älterer Bruder, was willst du eigentlich hier, du Hanswurst, du Griebenwurst? Du hast hier gar nichts verloren, geh zu deinen Schafen. Du willst dich doch hier nur aufblasen. Aber David hat sich eben nicht anmachen lassen von seinem Bruder und hat sich auch nicht runtermachen lassen. Sein Bruder hat sich die Hose voll gemacht und David hat dem Riesen die Hosen ausgezogen. Josua, er sah die Gefahren in dem Land, das sie einnehmen sollten. Er sah auch, dass es nach den Umständen unmöglich war, aber er hatte eine Berufung in sich. Er war sich ganz sicher, Gott wird mir dieses Land geben. Da gab es für ihn gar keinen Zweifel. Und deswegen kam er auch in das Land rein. Er ließ sich nicht von 10 Kundschaftern und dem ganzen Volk, das ihn steinigen wollte, einschüchtern. Wenn du in deiner Berufung bist, dann ist tiefer Frieden und eine vollkommene Sicherheit, dass du in deinem Kurs läufst, ein Segen, den Gott dir gibt. Niemand bringt dich mehr aus dem Kurs und aus der Bahn. Nicht die Umstände und nicht die Menschen. Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Ich habe Sicherheit, dritter Segen. Sicherheit in allen Gefahren und Herausforderungen, die meine Bestimmung mit sich bringt. Wenn ich weiß, was Gott mir bestimmt hat, sorge ich mich nicht mehr. Als ich meinen Job verlassen hatte, da waren genügend Punkte da, worüber ich mir hätte Sorgen machen können. Wie geht es weiter? Ist es klug, meine Zukunft einzutauschen, gegen so einen kleinen EV und so einen Megakonzern zu verlassen? Aber in Philipper 4,7 heißt es, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen bewahren, umgürten. Du bist im Frieden Gottes und du weißt, Gott sorgt für mich. Gott hat mich bis hierher gebracht. Wieso soll er mich in der Mitte hängen lassen? Er wird mich nicht hängen lassen. Und das ist der Friede, von dem Gott auch möchte, dass ihn jeder hier im Raum von uns erfährt. Wo diese Unruhe, dieses ein Ende hat. Wo du zur Ruhe kommst. Wo du sagen kannst, ich bin vollkommen Gottes Hand. Mir kann nichts geschehen, außer das, was Gott zulässt. Jesus sagt, warum sorgt ihr euch um euer Leben? Ihr könnt eurem Leben nicht einmal eine Spanne zusetzen. Wenn du in dieser Sicherheit, in diesem Frieden Gottes bist, dann hast du diese Ruhe, um die dich die Welt beneidet. Du wirst selbst in Todesgefahren, in Bedrohungen, Unfällen, ich mach so weiter. Ihr bringt mich hier ganz raus. Aber ich bin ja in meiner Berufung. Ich bin völlig sicher, mir kann nichts geschehen. Ob 10.000 lachen zu meiner Rechten und 1.000 zu meiner Linken, so wird es doch mich nicht treffen. Als Paulus nach Rom segelte, da geriet sein Schiff in Seenot. Und alle haben gedacht, sie sind echt am Absaufen. Und plötzlich steht Paulus auf und sagt, hey, ich habe ein Appointment mit dem Kaiser von Rom. Ich muss vor ihm predigen. Das ist noch nicht passiert, also wird dieses Schiff auch ankommen und keiner von euch wird sterben. Und jetzt esst und trinkt, denn wir haben eine lange Nacht vor uns. War die Kurzversion. Aber inmitten dieser Situation hatte Paulus die vollkommene Ruhe, den vollkommenen Frieden, wo alle anderen dachten, jetzt ist aus und vorbei. Und er sagt, hey, stopp, meine Berufung ist noch nicht erfüllt, folglich geht der Film weiter hier, der ist nicht vorzeitig zu Ende. Und das ist auch etwas, was Gott dir geben möchte, wo vielleicht alle anderen meinen, jetzt ist es fertig und du weißt um deine Berufung, dass du weißt, meine Berufung ist noch nicht erfüllt. Also trete ich hier auch noch nicht ab, in keiner Weise. Also ereilt mich auch hier nicht der finanzielle Ruin. Es geht weiter. Gott hat noch einen Plan mit mir. Und das ist das, was Gott dir auch in deinem ganz persönlichen Leben geben möchte. Ihr wisst ja, dass ich nicht gerne fliege. Ne? Auf unserem Rückflug von Arizona, da sind wir auch wieder durch ein paar herrliche Turbulenzen. Ne? Und da habe ich mir genau das mir bewusst gemacht. Neben uns liefen sie schon grün und gelb an, die Leute, so langsam. Ne? Du merkst dann schon die verstohlenen Blicke. Ne? Und ich habe gesagt, hey, ich weiß, ich habe meinen Lauf noch lange nicht vollendet. Wir werden sicher ankommen, kein Problem. Ich habe zwar feuchte Handflächen, ja, aber wir leben ja auch noch im Fleisch ein bisschen. Ne? Und was auch noch stark ist, wenn es soweit ist, kann ich in Frieden heimgehen. In 2. Timotheus 4,6 sagt Paulus, ich werde jetzt geopfert, die Zeit meines Sterbens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, hinfort ist mir die Krone der Gerechtigkeit beigelegt. Paulus wusste, mein Lauf ist vollendet, ich habe alles erfüllt, wozu ich gesetzt war, und er wusste, ich kann abtreten. Wir alle werden früher oder später einmal sterben müssen, es sei denn, der Herr kommt vorher und entrückt uns. Aber es gibt sehr viele Menschen, die vor dem Tod, nicht nur vor dem Tod selber Angst haben, sondern auch Angst haben, weil sie sagen, ich habe mein Leben nicht gelebt. Ich habe mein Leben nicht erfüllt. Ich war nicht in dem ich hätte sein können. Da ist noch so viel, das ich zu erledigen hätte. Da ist noch so viel, was ich gerne gemacht hätte. Gott möchte uns ein gutes Ende auch geben. Ich habe für mich immer wieder beanspruche ich diesen Satz, wo Gott zu Abraham sagt, ich werde dich in einem guten Alter und im Frieden begraben. Ein gutes Alter, das muss nicht zwangsläufig 100 Jahre alt sein. Ein gutes Alter kann vielleicht auch 60 sein, wenn ich meinen Lauf vollendet habe. Aber das bedeutet, ich weiß, es ist getan. Ich habe mein Leben nicht vergeudet. Ich habe mein Leben nicht verschwendet. Ich muss nichts bereuen in meinem Leben. Und ich weiß, ich kann jetzt rübergehen und ich werde freudig empfangen. Da wird Gott stehen und sagen, hey, treuer und guter Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen. Geh ein zu deines Herrn Freude, ich werde dich über vieles setzen. Ich möchte abschließen noch, es gibt unterschiedliche Bestimmungen. Bitte mach nicht den Fehler, dich mit anderen zu vergleichen. Ja, der hat so eine Berufung. Ich will auch wie Reinhard Bonnke sein. Ich will noch viel größere Massen erreichen. Ja. Vielleicht will dir Gott es geben. Okay, warum nicht? Aber mach nicht daran dein Leben fest. Es gibt unterschiedliche Maße des Glaubens, sagt die Bibel. Jeder hat ein unterschiedliches Maß des Glaubens. Es gibt unterschiedliche Berufungen. Nicht jeder ist zu demselben berufen. Aber jeder von uns hat eine Aufgabe. Vergleich dich nicht mit anderen. Sei der Berufung, die du bekommen hast, treu. Und dann wirst du auch dort deinen Lohn kriegen. Viele möchten große Dinge tun und warten auf den hyper, super großen Moment und versäumen es darüber, im Kleinen treu zu sein. Du wirst warten bis an dein Lebensende, das kann ich dir versprechen. Und du wirst sterben mit großem Bedauern. Sei im Kleinen treu. Großen Berufungen gehen immer kleine Aufgaben voraus. Und so viele warten auf den großen Moment. Ich hatte in Österreich, wo ich vor 2 Wochen gedient hatte, eine Woche lang einen jungen Mann kennengelernt. Das war so bedauerlich, hochbegabt, fast schon 36. Und über seinem Kopf thront die Überschrift ewiges Talent. Kennt ihr ewige Talente? Ne? Das sind die Leute, die sind talentiert und die brechen nie durch. Dickköpfig, eigensinnig, immer auf den großen Moment aus, sich der Leiterschaft nie unterordnend. Ich habe ihn dann darauf angesprochen, ganz klar, und sagte, ja, er hat diesen Zirkus nicht nötig. Das muss er sich nicht mehr geben in seinem Alter. Unterordnung. Nahm sich selbstständig das Mikrofon, fing an zu prophezeien, während alle anderen gerade im Gebet waren und lauter so Kapriolen. Und das sind Dinge, die wirst so nie ans Ziel kommen. Sei im Kleinen treu, und dann wird Gott dich konstant über mehr setzen. Vergleich dich nicht mit anderen. Er hat konstant auf die anderen geguckt. Ich bin sein großes Vorbild. Ich sage, wenn ich dein großes Vorbild bin, sage ich, dann gehorch mir mal. Oh, 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 oh. Er würde mal darüber nachdenken. Wo ich jetzt in den USA war, Tom Anderson, ganz klein angefangen. Ultra klein. Seine Frau sagte, die konnte noch nicht mal sprechen richtig. Die hat gestottert, konnte nicht lesen. Hat kaum ein Wort rausgebracht, wenn sie jemand angesprochen hat. Heute ist sie einer der meistgefragten Sprecher in den USA für Frauenkonferenzen. Stück für Stück für Stück im Kleinen treu gewesen. So. Fang im Kleinen an, treu zu sein deiner Berufung, die Gott dir gibt. Und dann wirst du sehen, wie Gott dich Stück für Stück für Stück immer weiter nach oben bringt. Lass Gottes Tempo bestimmen. Ihr kennt das Gleichnis von der Tafel, wo Jesus sagt, wenn du an eine Festtafel kommst und du siehst, da ist oben Platz, setz dich nicht oben hin, setz dich unten hin. Weil es ist peinlich, wenn du dich oben auf den Ehrenplatz setzt und die Leute sagen, oh Entschuldigung, dieser Platz war reserviert für Uwe Dahlke, bitte geh nach unten.
Ja.
Aber wie schön ist es, wenn du unten sitzt und die Leute kommen her und sagen, würdest du bitte dich an den Ehrentisch setzen? Dann steigst du auf. Und das ist das, was wir lernen müssen, wenn wir auch in unsere Berufung reinkommen wollen. Wenn du spürst, dass eine große Berufung in dir. Push nichts. Niemand kann sich etwas nehmen, es sei ihm denn von Gott gegeben, sagt Johannes der Täufer. Du kannst dir nichts nehmen, aber du kannst warten. Und sei im Kleinen treu, und dann wird dich Gott befördern, ohne Ende befördern. Gott sucht nach den Treuen und nicht nach den Begabten. Ich glaube, es wird viele geben, einmal im Himmel, die haben vielleicht ihr Leben lang treu das WC in ihrer Kirche geputzt. Die haben vielleicht nie was anderes gemacht. Aber das haben sie treu und mit Hingabe gemacht. Und sie werden die größten Belohnungen im Himmel kassieren. Größer belohnen als manche, die vielleicht nationalweit im Fernsehen zu sehen waren, aber die sich sonst recht wenig darum geschert haben, ob sie Gott gehorchen oder nicht. Und Gott sucht die Treuen und nicht die Begabten. Gott sucht die Treuen und nicht die Berühmten. Gott sucht die Treue in dir und nicht deine Performance. Machst du mal die letzte Folie? Wissen und Fähigkeiten, Intelligenz kann man erlernen. Auf deinem Weg nach oben wird Gott dich mit allem, was du brauchst, ausstatten. Aber was du nicht lernen kannst, ist die Leidenschaft und die Passion und das Verlangen. Das ist entweder in deinem Herzen drin, oder das ist nicht drin. Du kultivierst es, oder du meinst, es gibt da die berühmte Abkürzung für dich. Jeder hat das Potenzial zu erfüllen, welches Gott in ihn gelegt hat. Aber nicht jeder hat das Verlangen, es auch zu tun. Gott hat in jeden von euch Bestimmung und Begabung hineingelegt. Aber nicht jeder hat ein Interesse, das in Realität zu bringen. Viele sind zufrieden mit einem Leben auf niedrigem Niveau. Sonntag 2 Stunden Gottesdienst reicht mir vollkommen. Okay, niemand wird dich zwingen zu einer anderen Meinung. Aber eines Tages kommt die Zeit, wo du vor Jesus stehst. Und die Bibel spricht von vielen Tränen, von Heulen und von Zähneknirschen, was dann ist. Und dann ist es zu spät. Und Gott wirbt um dich. Gott wirbt um dich. Ich sage es immer wieder, was wir hier, dein Leben hier, ist die Führungsakademie Gottes für das Leben, das eigentlich erst vor uns ist. Wir leben ja noch gar nicht richtig. Ich muss immer an den Film Matrix denken. Wir liegen ja noch in dem Tank drin, ne? Blub, 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 blub. Und träumen, ne? Aber das richtige Leben, das kommt dann, wenn du aufwachst. Und dann sagt Gott so, und du hast dich tauglich bewiesen, und du hast dich tauglich erwiesen. Und das möchte ich hören, für mich. Und ich möchte viele von euch sehen, dass sie dabei sind. Deswegen rede ich auch manchmal über Sachen, die vielleicht unangenehm sind. Aber viele werden eines Tages dankbar sein dafür, dass sie das gehört haben und ihr Leben geändert haben. Wir reden hier nicht von Errettung. Du bist gerettet, wenn du Jesus angenommen hast. Aber Jesus möchte, dass du im Himmel, in der Ewigkeit, eine Position hast. Er will, dass du dort zufrieden bist, dass du freudig bist. Und er will nicht, dass du irgendwo der Wolkenmechaniker bist, ne? Der unter den Wolken sitzt und die Schrauben anzieht, ne? Okay, letzte Folie und dann beten wir. Ich möchte dich jetzt einfach ermutigen, lass mal die suggestive Musik laufen. Ich möchte dich ermutigen, nicht nur heute Abend, sondern ganz besonders in der nächsten Woche vielleicht mal ein Papierchen zu nehmen und einmal ausreichend Zeit zu nehmen und Gott zu fragen, was ist meine Berufung? In diesem Psalm heißt es, Herr, zeige mir, welchen Weg ich einschlagen soll und lass mich erkennen, was du von mir willst. Schritt für Schritt lass mich erfahren, dass du zuverlässig bist. Denn du bist der Gott, der mir hilft. Gott ermutigt dich, ihn zu fragen. Du darfst ihn fragen, einfach so, wie dein Schnabel gewachsen ist. Zeige mir, Herr, welchen Weg ich einschlagen soll. Schritt für Schritt lass mich erfahren, dass du zuverlässig bist. Gott wird dir nicht alles auf einmal offenbaren, aber Schritt für Schritt wird er dir zeigen, was er von dir will. Und Schritt für Schritt wird er dich für mehr und mehr zurüsten und ausrüsten. Denn es ist dein Gott, der dir hilft. Vater, und wir wollen dich preisen heute Abend, dass unser Leben kein Zufall ist. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du das heute Abend neu in unser Herz hineingravierst, dass wir gewollt sind von dir, dass wir eine ewige Bestimmung haben, dass ein vollkommener Plan in uns ruht, wie unser Leben eine Erfolgsstory werden kann. Dass ein vollkommener Plan in uns ist, wie wir in ein Leben hineinkommen, das bis zum Rand gefüllt ist mit Zufriedenheit und mit Fülle. Wir lassen unsere Augen einfach mal geschlossen, gucken nicht rum. Ich möchte all die mal bitten, kurz die Hand zu heben, die für sich so das Empfinden haben, ich bin nicht da, wo ich sein möchte. Ich bin nicht in der Berufung, in der ich sein möchte. Ich möchte für dich beten. Vater, und du siehst die Hände, die oben sind. Heilige Geist, ich bete. Du sitzt zu diesen Geschwistern und Freunden sprichst. Vater, lass ihn in ganz besonderer Weise eine Zeit der Neuorientierung erleben. Führ sie in die Stille, Vater, wo sie dich suchen. Öffne ihren Ohren, dass sie dich hören und verstehen, was du zu sagen hast, Vater. Führ sie zurück an den Ort, wo sie dich vielleicht gehört haben, aber der Feind oder Menschen oder Umstände dafür gesorgt haben, dass du überhört wurdest. Führ sie zurück an den Ort, Vater, wo du gesprochen hast. Bring sie in ihre Berufung, Vater. Und setze sie in Jesu Namen frei von Furcht und Angst. Furcht und Angst, dass es nicht klappen könnte, dass es zu hoch, zu schwer ist. Dass es vielleicht ein Ort ist, an dem dann nicht mehr genug zu essen und zu trinken da ist. Wir binden diese Furcht in Jesu Namen. Heilige Geist, komm du durch. Mach bewusst, dass es für dich kein Problem ist, wo immer wir stehen, uns zu versorgen, Vater. Und ich bete, dass du sie ins Zentrum ihrer Berufung führst. Vater, wir beten für uns alle, die wir spüren, dass wir in unserer Berufung stehen, Herr, dass du uns tiefer hineinführst. Dass du uns stärker unsere Identität gibst, dass unsere Identität in dir ist. Vater, dass wir weiter durchbrechen in die Tiefe, in die Breite, in die Höhe, der Bestimmung, der Berufung, die du uns gegeben hast, Vater. Dass wir unsere Umwelt beeinflussen, dass wir dein Reich bauen durch das, was wir tun, Vater. Seien wir nun Geschäftsleute, Angestellte, Hausfrauen, Schüler, egal auf welcher Ebene, Vater, du uns im Moment hingestellt hast. Wir wollen effizient sein. Heiliger Geist, und lass den Hunger in uns groß sein, zu wachsen. Den Hunger nach noch größeren Visionen, Vater. Und trotzdem lass uns parallel Schritt für Schritt an deiner Hand gehen. Nichts überstürzen, sich nicht vordrängeln, auf dich warten, Vater. Wir preisen dich, dass du uns von Ewigkeit her erwähnt hast, Vater, jeden hier im Raum. Dass du jeden kennst, besser als er sich selber kennt, Vater. Wir preisen dich dafür. Nichts ist Zufall, und dafür danken wir dir. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du auch zu vielen hier im Raum sprichst, heute Nacht, wie du zu mir gesprochen hast, dass du ihr Leben Revue passieren lässt und dass du ihnen zeigst, Vater, wo du schon gesprochen hast, wo du Dinge in ihrem Leben bewegt hast, die sie auf ihre Berufung hingewiesen haben, wo Weichenstellungspunkte waren in ihre Berufung hinein. Vater, lass sie ihr Leben rückwärts sehen können und begreifen, wie wunderbar du alles geordnet hast. Sie verstehen, dass es keinen Zufall gibt. Herr, und wir empfangen darüber deinen Frieden, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Dass nur das geschehen wird, was an dir vorbeigeht. Nur das geschehen wird, was du in deinen guten Plänen vorgesehen hast, Vater. Wir wollen die Angst überwinden, die unser Leben allzu oft kontrollieren möchte. Wir lieben dich, Vater. Danke für die wunderbare Erlösung in Jesus Christus. Dass du unsere Sünden getragen hast, unsere Schuld weggetragen hast aus unserer Mitte. Dass wir rein sind. Dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen, wenn wir hingefallen sind, dass wir aufstehen dürfen, dass uns vergeben wird, Vater, und dass du uns wieder neu einsetzt. Dafür danken wir dir. Danke, dass es für die, die in Christus Jesus sind, keine Verdammnis mehr gibt. Da ist keine Verdammnis mehr. Du musst dich nicht mehr verdammen. Ich möchte einfach auch heute einladen, wenn du für dich noch nicht sagen kannst, Jesus ist mein Erlöser. Ich bin mit meiner Schuld noch nicht klargekommen. Du möchtest gern, dass dir vergeben wird. Du möchtest gern eine lebendige Beziehung mit Gott treten. Dann kannst du das heute Abend machen. Es ist keine Sache zwischen dir und uns oder dir und einer Gemeinde. Es ist eine Sache einzeln allein zwischen dir und Gott. Die Bibel sagt, dass der Gerechte aus Glauben leben wird. Und Glaube ist das Einzige, was du Gott geben kannst. Zu glauben und zu vertrauen, dass er am Kreuz für alle deine Schuld, all dein Versagen, all deinen Müll und Dreck ein für alle Mal bezahlt hat. Dass er all das von dir wegnehmen wird in einem Moment, dir ein neues Leben geben wird, ein neues Verlangen geben wird und dir helfen wird, über die Jahre in dieses neue Leben hineinzukommen. Wenn du dieses Leben möchtest, dann heb einfach deine Hand und lass mich für dich beten. Heb sie gut hoch. Schäm dich nicht. Gott hat sich auch nicht geschämt, nackt an einem Kreuz zu hängen. Vater, wir danken dir für die Hände, die oben sind. Und wir befehlen dir jetzt diese Leben an. Ich möchte die Gemeinde bitten, mit mir zusammen zu beten. Und ihr betet einfach mit, ihr die Hände oben habt, dann ist es leichter. Herr Jesus,